Da will ich zuerst die Verse 8 bis 12 lesen. Römer 13, 8 bis 12. Seid niemandem irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben, denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, lass dich nicht gelüsten, und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Liebe ist also die Summe des Gesetzes. Und dieses beachtet, da ihr um die Zeit wisst, dass die Stunde da ist, da wir bereits aus dem Schlaf erwacht sein sollten, denn jetzt ist unsere Rettung näher, denn als wir glaubten. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag hat sich genaht. Lasst uns also die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Das Wort Waffen in Vers 12 taucht hier ohne scheinbaren Zusammenhang auf. Wenn Sie diesen Text noch einmal beflügeln, Vers 8, Vers 9, Vers 8 spricht davon, dass man niemandem etwas schuldig sein soll, als nur, dass man den Nächsten liebt. Das heißt, wenn man alles getan hat, das man tun sollte, bleibt immer noch etwas übrig, das man tun sollte. Und das ist das Lieben. Und wenn sie dann geliebt haben, dann bleiben sie immer noch die Liebe schuldig. Ja? Das heißt, sie kommen nie zu Ende mit dieser Schuld. Und wenn sie noch so viel geliebt haben, sie werden immer noch Liebe schuldig sein. Das heißt, Liebe ist die Hauptsache. Und dann gibt er eine Begründung, du sollst nicht Ehe brechen und so weiter, das ist alles zusammengefasst in diesem einen Wort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann Vers 11, ihr wisst um die Zeit und so weiter, man sollte vom Schlaf erwacht sein, die Rettung, das Heil ist näher als dann, als wir glaubten. Vers 12, die Nacht ist vorgerückt und der Tag hat sich genaht. Lasst uns also die Werke der Finsternis ablegen, und ganz plötzlich am Ende kommt etwas mit Waffen. Was hat das mit dem Ganzen zu tun? Unvermittelt spricht Paulus hier von Waffen, von einem Kämpfen. Was ist denn der Zusammenhang dieses Textes? Lassen Sie mich etwas vorgreifen. In Kapitel 12 beginnt dieser größere Text, in welchem sich Kapitel 12, Entschuldigung, 13, der zweite Teil, befindet. Ab Kapitel 12, Vers 1 bis Kapitel 15, Vers 13 spricht Paulus von dem praktischen Leben eines Christen. In den Kapitel 1 bis 12 oder bis 11 Ende hat er lehrmäßig gesprochen und geschrieben. Er hat uns gezeigt, was es um das große Heil Gottes ist. Und nachdem er dort Theologie oder Dogmatik uns gegeben hat, will er uns nun zeigen, wie sieht das im praktischen Leben aus. Wenn wir Gerettete sind, wenn wir Christen sind, wie lebt man dann dementsprechend? Das führt er sehr deutlich aus. Zuerst spricht er davon, dass man sich dem Herrn hingeben sollte, besonders den Leib. Und dann gibt es mehrere Aufforderungen zu einem praktischen Ausleben des Evangeliums zu unserem Leben. Und dazu gehören die Kapitel 12 und 13. In Kapitel 12, Vers 9 beginnt Paulus einen Abschnitt 9 bis 13, in welchem er praktisch sagt, Eure Liebe sei echt. Er beginnt von der Liebe zu sprechen. Dann in den Versen 14 bis 21, das heißt im letzten Teil, im dritten Teil von Kapitel 12, sagt er, zusammenfassend, liebt auch die Unbequemen. Es geht immer noch um die Liebe. 9 bis 13, die Liebe, die ihr habt, die sei echt. Man soll nicht heucheln in der Liebe. Und dann sagt, geht er einen Schritt weiter in 14 bis 21 und sagt, und wenn ihr liebt, schließt nicht die Unbequemen aus. Die Liebe sei echt auch bei unbequemen Menschen, wenn es schwierig wird. Und wenn ihr meint, strafen zu müssen, wo jemand etwas Verkehrtes gemacht hat, besonders gegen euch, ja, man muss hier also strafen, dann straft nur mit der Liebe. Tut etwas für ihn aus Liebe, und das sei jetzt die Strafe, mit dem sie ihm strafen wollen. Dann geht er über zu Kapitel 13. Das heißt, wenn man jetzt Kapitel 12, 14 bis 21 wirklich durchexerzieren wollte, überlegen wir uns einmal. Überall, wo Menschen etwas Böses tun gegen uns, da handeln wir überhaupt nicht, das lassen wir durchgehen und wir strafen nur mit der Liebe. Ich spreche jetzt nicht von Vätern, die ihre Kinder strafen müssen oder Eltern, wo irdische Verantwortungen sind. Wir sprechen vom geistlichen Leben und von den Begegnungen von Tag zu Tag. Wir sind nicht in der Regierung und so weiter, wir sind normale Menschen, Bürger und wir sind nicht berechtigt, hier durchzugreifen, jemanden festzunehmen. Ja? Wir sind Mitbürger, Mitgeschwister im Glauben und so weiter. Da ist unsere einzige Waffe die Liebe. Und jetzt stellen wir uns einmal vor, wenn alle Christen so leben würden, was dann? Denken Sie nicht gleich, dass die Welt sich verändern würde. So schnell verändert sich die Welt nicht. Ja. Täuschen wir uns nicht. Denken Sie auch nicht, wenn Sie feurige Kohlen auf den Kopf von anderen sammeln, wie das am Schluss von Kapitel 12 da steht. Ja. Denken Sie ja nicht, dass der andere sich dadurch schon verwandeln wird. Das ist meine Aufgabe, das zu tun. Aber darin ist mein Motiv, nicht ihn zu verändern. Das ist nicht der Sinn dieser Aufforderung. Das ist allgemein gängig die Auffassung in christlichen Kreisen. Wenn es in der Ehe nicht klappt, dann muss ich einmal liebevoll sein und dadurch werde ich den Partner verändern. Ja? Moment einmal, keine Garantie. Ich bin nicht liebevoll, weil ich den anderen dadurch verändern will, weich machen will. Ich will liebevoll sein, weil das zu meinem Wesen gehört, weil ich mit Jesus verbunden bin. Das ist meine Pflicht. Das ist die Auswirkung des Evangeliums. Meine Aufgabe ist es nicht zu versuchen, andere zu verändern. Meine Aufgabe ist es, mich verändern zu lassen, sodass meine Haltung einmal rein subjektiv die richtige ist, egal was dabei rauskommt. Aber jetzt, wenn sich die Leute nicht verändern, was hilft das denn, liebevoll zu sein? Ja? Wenn jetzt alle Christen das Unrecht durchgehen lassen und nichts tun, was dann? Das ist die Frage, die sich erhebt am Schluss von Kapitel 12. Dann sagt Paulus, Moment einmal, die Gesellschaft, die Ordnung in der Gesellschaft wird nicht dadurch zurechtkommen, dass Christen hier lieben, sondern es gibt immer noch eine Instanz, die für Ordnung sorgt, auch bei Christen. Wenn Christen sich einmal vergehen, wenn die anfangen zu stehlen oder zu hauen, man sagt, heute gibt es viele christliche Männer und mein Sohn, der in eine Beratungs, eine Beratungsklinik aufbaute, sagte, es gibt die unmöglichsten und die größte Variation von Schwierigkeiten auch bei Christen. Es gibt heute Frauen, die verschlagen ihre Männer. Ja. Es gibt alles, auch unter Christen. Die Christen brauchen, wenn sie sowas tun, sagt Paulus zu Timotheus, die Polizei. Er spricht nicht von Polizei, er spricht vom Gesetz. Aber die Polizei ist dazu da, um das Gesetz zu bekräftigen, es durchzusetzen. Wenn die Christen liebend sind, beheben sie nicht die Gesellschaftsnöte. Das heißt, Liebe ist nicht die Antwort auf die Entfernung von Ungerechtigkeit in der ganzen Gesellschaft. Das wird nicht aufgehoben werden, bis Jesus kommt. Und auch dann wird er es nicht mit Liebe tun, sondern mit einem eisernen Stab. Das heißt, solange es Sünde gibt, braucht es Gewalt. Die Sünde kennt keine andere Sprache. Die Sünde muss mit Gewalt unterdrückt werden. Als Jesus für uns starb, starb er durch Gewalt. Er starb für unsere Sünde. Die Sünde muss getötet werden, bestraft werden. Wenn die Todesstrafe nicht eingeführt wird für die Sünde oder nicht durchgeführt wird für die Sünde, dann muss wenigstens vorübergehend irgendwo Verzicht eingesetzt werden. Verzicht auf Freiheit, sprich Gefängnis. Verzicht auf Gemütlichkeit, sprich Peinigung. Verzicht auf Vorrechte. Irgendwo muss Entzug vom Angenehmen sein. Das ist Strafe. Und Paulus sagt dann in Kapitel 13, dazu gibt es immer noch, auch seitdem es Gemeinde Jesu gibt, eine Regierung in der Welt. Und diese Regierung ist in erster Linie da für Unbekehrte, weil die überhaupt nicht wiedergeboren sind. Ihr Wesen ist noch gar nicht verändert. Und die Menschen sündigen. Und da kommt die Kriminalität vor. Aber insofern Christen selbst, die bereits wiedergeboren sind, nicht verwandelt sind, nicht vollkommen sind, insofern Christen also auch noch möglicherweise gesellschaftliche Verbrechen begehen können, brauchen sie an den Stellen auch eine Obrigkeit. Das heißt, alle Menschen brauchen immer noch eine Obrigkeit, trotz dessen, dass Jesus gekommen ist in die Welt. Paulus sagt also, für Gerechtigkeit in der Gesellschaft hat die Obrigkeit zu sorgen. Sie trägt das Schwert. Das heißt, das Zeichen davon, dass sie Gewalt auszuüben hat gegen Vergehungen, gegen das Gesetz. Dann kommen die Verse 8 bis 13, die wir eben gelesen haben. Das mit der Regierung, das sind die Verse 1 bis 7. Und dann schließen sich die Verse 8 bis 14 an und da spricht Paulus wieder vom Thema Liebe. Das heißt, im ganzen Text ab Kapitel 12, Vers 9 bis Ende von Kapitel 13 und eigentlich in Kapitel 14 und 15 hinein ist immer Thema das widerhallende Liebe, das widerhallende Thema. Nur gibt es verschiedene Variationen, wie in einer Sinfonie. Also ab Kapitel 13, Vers 8 spricht er wieder von der Liebe. Liebe, sagt er, bleibt im Leben die Hauptschuldigkeit. Wenn wir alles Schuldige verrichtet haben, getan haben, dann bleibt Liebe immer noch eine Schuldigkeit und somit wird sie zur Hauptschuldigkeit. Das heißt, alles, was Gott dem Menschen an Auflagen gemacht hat, lässt sich letztlich in einem Wort zusammenfassen, Liebe. Paulus sagt, wir können nehmen, welches Gesetz sie wollen. Es kommt dabei raus, darauf hinaus, dass man den anderen liebt. Und jetzt Plötzlich am Ende dieses Textes spricht er von Waffen. Und noch einmal die Frage, was soll das mit den Waffen, wenn er von Liebe gesprochen hat? Wenn er gesagt hat, wer die eigentliche Waffe hat, das ist die Regierung, nicht der Christ. Jetzt plötzlich sagt er, greifen Sie zu den Waffen, liebe Brüder und Schwestern. Ja. Warum Waffen, warum ist das Wort Waffen am Ende dieses Textes so selbstverständlich? Warum kann Paulus unvermittelt, ohne das einzuführen, plötzlich diesen Begriff Waffen gebrauchen? Warum setzt er voraus, dass die Leser denken, das gehört zum Thema? Wieso gehört das zum Thema? Warum Waffen so selbstverständlich? Nun ist es so, der gesunde Christ, sagt Paulus in diesen letzten Versen, ihr wisst um die Zeit, dass die Stunde da ist, da wir bereits aus dem Schlaf erwacht sein sollten. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, denn als wir glaubten, die Nacht ist weit vorgerückt. Das heißt, Christen leben in einer Nacht. Sie ist zwar weit vorgerückt, es ist vielleicht so etwa 5 Uhr, wenn wir in Palästina sind. Ja? In Palästina sind wir ja näher am Äquator. Und dort haben wir nicht diese großen Unterschiede zwischen Sommertag und Wintertag, Sommernacht und Winternacht. Da sind Tag und Nacht eher fast gleich lang. Auch in Palästina ist das nicht so viel Unterschied. Wir können also ungefähr mit 6 Uhr, ob es Winter oder Sommer ist, diesen Schnitt einsetzen zwischen Tag und Nacht. Und jetzt ist es so etwa 4 Uhr, 5 Uhr morgens. Die Nacht ist weit vorgerückt, aber die Sonne ist immer noch nicht aufgegangen. Und so ist es dann der Weltuhr. Paulus sagt, die Nacht ist weit vorgerückt, Jesus könnte bald kommen. Ja, sagen Sie, das ist jetzt schon bald 2000 Jahre her. Paulus hat sich doch etwas geirrt, nicht wahr? Nein. Da hat sich gar nicht geirrt. Der sprach nicht vom Kommen Jesu als vom Beginn der Uhr. Die Schöpfung ist der Beginn der Uhr. Und in Verbindung damit oder im Vergleich dazu ist diese Zeit, seit Jesus gekommen ist, immer noch kurz. Die Nacht ist bereits weit vorgerückt. Nicht nur dann, heute noch mehr. Und wenn ein Christ in der Nacht lebt, sagt Paulus, er selbst lebt dennoch am Tag. Das heißt, er wohnt in einem Raum wie in einem Haus, wo mitten in der Nacht die Wohnung hell beleuchtet ist. Das Haus steht in der Nacht. Sobald sie die Tür öffnen, sind sie in der Dunkelheit. Aber im Haus ist es hell. Der Christ wohnt im Haus des Heils. In Epheser 3 spricht er davon, dass dieses Haus Länge, Breite und Höhe hat, sogar Tiefe. Dieses ist ein Raum, in dem der Christ lebt. Nun soll der Christ, trotz der Nacht, die draußen da ist, in diesem Raum bei hellem Tag leben. Er soll also nicht schlafen. Für ihn ist es ja Tag. Mit anderen Worten, er soll sich nicht beeinflussen lassen durch die Gesellschaft, die außerhalb des Hauses ist. Er soll nicht so leben wie die Menschen draußen, die für die Ewigkeit schlafen. Für diese Welt sind sie hellwach. Aber im Blick auf die Ewigkeit, von dieser Perspektive, schlafen sie, sind sie vollkommen insensibel. Gell, Bruder Schöber, auf der Eisenbahn? Ein paar Christen, ja, aber die anderen? Die haben doch keinen Sinn, kein Gespür, ja, für Ewigkeit. Die wollen doch nichts davon wissen. Die sind insensibel, Schlaf, ja, benommen, was die Ewigkeit betrifft. Damit können die nichts anfangen. Da versuchen sie, Leute mal zu wecken. Der eine schläft tiefer als der andere. Ich hoffe, dass am Dienstagabend oder dass der Dienstagabend dazu beiträgt, uns zu helfen, andere ein bisschen wach zu rütteln, auch die Jehovas Zeugen, ja, die schlafen. Die sprechen groß von erwachet, ja, aber die wissen nicht wovon. Das ist wie ein Schlafender den anderen aufruft, wache auf. Ja. Paulus sagt, ihr sollt nicht so sein. Und wenn ihr davon beeinflusst wart, ist es jetzt höchste Zeit, im Blick auch darauf, dass der Morgen bald kommt, auch für die Welt kommt das Erwachen. Ja. Das Erwachen für die Welt kommt sehr bald. Angesichts dessen, dass Jesus für alle, Gläubige und Ungläubige, erscheinen wird, geziemt es sich einem Gläubigen, hellwach zu sein. Das ist das eine. Ein Christ soll ein Wacher sein. Und zweitens, sobald ein Christ erwacht, hat er zu kämpfen. Paulus gebraucht hier das Bild eines römischen Soldaten, der zwar in der Nacht, er ist unterwegs zu einem Kampf, er weiß nicht, wann er den Feind vielleicht antreffen wird. Die römischen Soldaten haben viel marschieren müssen, weil Rom ja in alle Welt hineinging. Und nun ist eine Kompanie unterwegs und sie haben sich irgendwo niedergelegt am Rande der Straße und haben geschlafen, haben kampiert, gezeltet vielleicht. Und der Morgen graut und jetzt steht der Soldat auf. Als was steht er auf? Als Bauer, der jetzt an die Arbeit geht? Als Lehrer, der zur Schule gehen wird? Als Schüler, als Vater, als Urlaubmachender? Schöne Natur draußen, ja, die Vögel zwitschern. Als was steht er auf? Als Soldat. Er schlief ein als Soldat, er steht auf als Soldat. Das ist das Selbstverständliche, das Paulus bei den römischen Christen voraussetzt. Wenn ich von Erwachen spreche, wenn ich davon spreche, dass ihr hellwach sein sollt, dann wisst ihr, es ist selbstverständlich, dass dann der Krieg da sein könnte. Ihr wisst nicht, wo die da hinter den Bäumen sind oder hinter den Häusern da warten auf euch. Ihr müsst bereit sein. Ein Christ ist zu gleicher Zeit ein Wachender und ein Waffenträger, das heißt ein Kämpfender. Das ist für Paulus selbstverständlich. Der gesunde, normale Christ wacht und der gesunde, normale Christ kämpft immerzu. Wofür? Was hat das alles mit der Liebe zu tun? Er kämpft, um die Liebe in seinem Leben zu schützen. Er kämpft bitterhart, damit dieses Flämmchen nicht ausgeht, die Liebe. Ist das nicht interessant? Paulus spricht von der Liebe. Eigentlich seit Kapitel 1, seit Vers 1 in Kapitel 12. Ich rufe euch auf im Blick auf die Liebesbarmherzigkeiten Gottes, der sie in Christus gezeigt hat. Dort fängt er an, von der Liebe zu sprechen. Von der Liebe Gottes. Und dann sollen wir unsere Liebe zu ihm zeigen, indem wir unseren Leib ihm geben zum Dienst und so weiter. Und dann spricht er davon, dass diese Liebe überall im Leben, bei den verschiedenen Situationen, 9 bis 13 echt sein soll. Und dann konzentriert auf die unbequemen 14 bis 21, auch dort soll sie Liebe bleiben bei unbequemen Menschen. Und lasst diese Frage der Gesellschaftsordnung, überlasst das der Regierung, Kapitel 13. Dann kommt er wieder zurück zum Thema, Liebe bleibt immer eine Schuldigkeit. Liebe muss umkämpft sein. Liebe ist nicht selbstverständlich. Liebe trägt nicht sich selbst. Liebe hat keinen von sich selbst eingebauten Motor. Liebe muss geschoben werden. Liebe muss gezogen werden. Liebe muss umkämpft werden. Liebe muss bewahrt bleiben. weil allerlei Soldaten da sind vom Feind her, diese Liebe mir zu nehmen. Es gilt also, sagt Paulus, zu kämpfen. Beachten Sie Kapitel 13, Vers 11, das erste Wort oder die ersten zwei Wörter. Und dieses. Was dieses? Wie steht es bei Ihnen? Bernhard Luther. Und das. Also, und wie geht es dann weiter? Tut steht nicht im Grundtext. Paulus komprimiert sich hier, das heißt, er spricht sehr gedrängt. Es beginnt mit Vers 11, eigentlich nicht ein neuer Satz. Deshalb. Er sagt Folgendes zum Beispiel. Dieses oder das bezieht sich auf Vers 8a. Niemand sei irgendjemandem etwas schuldig, als nur, dass er den anderen liebt. Seid niemandem etwas schuldig, als nur einander zu lieben. Und dann sagt er, warum? Vers 9 bis 9 und 10, weil das Gesetz, weil das ist, was das Gesetz schon immer wollte. Das hat sich nicht geändert. Und zweitens, dieses tut, weil ihr um die Zeit wisst. Was dieses? Was das tut? Lieben. Liebt, sagt Paulus, ihr bleibt da schuldig. Tut dieses, das heißt das Lieben, unter allen Umständen, weil ihr um die Zeit wisst. Liebt, weil ihr wisst, wie gefährlich die Zeit ist. Liebt, weil ihr wisst, der Morgen graut, Jesus kommt bald. Liebt, weil ihr wisst, der Tag hat sich genaht. Liebt, weil ihr wisst, es gibt zu kämpfen. Tut dieses, das heißt liebt, weil ihr wisst, wie gefährlich die Zeit ist und wie bald Jesus kommen könnte, euch zur Verantwortung zu ziehen. Zieht an die Waffen des Lichts, nicht die Waffen der Finsternis oder die Werke der Finsternis, sondern die Waffen des Lichts. Liebe ist also die Hauptsache des Glaubenslebens und es gilt, um diese Liebe zu kämpfen. Was ist mein Thema heute Morgen? Nicht Liebe. Mein Thema ist gesundes geistliches Leben. Und zwar noch genauer die Kennzeichen. Aber ich habe es einmal ein bisschen Reader's Digest mäßig gemacht heute Morgen. Ich habe mitten in der Geschichte begonnen und jetzt gehe ich zum Anfang zurück, ja, und hole nach und stelle den Zusammenhang her. Wir haben gesprochen an vergangenen Tagen, entweder Sonntag oder Freitag, wenn ich da war, haben wir zuletzt gesprochen über Kennzeichen geistlicher Gesundheit und wir hatten bereits gesprochen vom Glauben als einem Kennzeichen geistlicher Gesundheit. Wir hatten von der Liebe gesprochen, als der Hauptsache. Wir hatten von Heiligkeit gesprochen. Liebe und Heiligkeit gehen Hand in Hand. Und dann hatten wir ziemlich ausführlich von gesundem Denken gesprochen. Und am Freitagabend begannen wir zu sprechen von Nachfolge von ganzem Herzen. Es geziemt sich nicht für einen Christen, halbherzig zu sein. Da erheben sich die Fragen, wie äußert sich dieses Nachfolgen von ganzem Herzen? Und später will ich darüber sprechen, welche Grenzen sind unserem Einsatz gesetzt. Ich habe gelernt, wenn man etwas sehr stark betont, muss man auch die andere Seite manchmal nennen, bevor es zu spät ist. Ich habe einmal darüber gesprochen, wie Gott uns auch in sehr schwierigen Lebenslagen helfen kann, dass er uns auch in Depressionen bewahren kann und so weiter. Und dann am Schluss dieses Gottesdienstes, dieser Versammlung, kam ein fremder Mann auf mich zu. Wir waren beim Ausgang. Und fragte, wie ist es aber mit Christen, die nun wirklich depressiv sind? Und bevor das Gespräch zu weit oder noch viel weiter ging, hat er sich ein bisschen vorgestellt, er sei Arzt, er sei Psychotherapeut. Ich kannte ihn nicht, ich weiß auch heute noch nicht, wer er ist. Aber er war Christ, ganz bewusst Christ. Und mit einmal merkte ich, ich habe etwas sehr stark betont, aber ich habe die andere Seite nicht genannt. Und dann merkte ich, dass ich das tun muss. Wenn ich davon spreche und sprechen werde, auch in kommenden Tagen, wie stark man sich einsetzen soll für Jesus, dass man kämpfen soll, dass man wach sein soll, dass man laufen soll, wie ich das Freitagabend sagte, dann müssen wir auch später sagen, wie lange man laufen darf. Nicht bis man tot hinfällt. Es sei denn, Jesus das will, das gibt es. Ja. Das gibt es, dass man sich kaputt läuft. Aber wenn der Herr das nicht will, dann muss ich dafür sorgen, dass ich mich vorher hinlege, mich ein bisschen ausruhe. Oder dass ich etwas schnappe zum Essen. Das heißt, wir können nicht ewig hier sitzen und Gottesdienst halten. Wie schön das auch noch sein mag. Früher oder später müssen wir Mittag essen. Ja? Wir können uns einmal vornehmen zu fasten, einen ganzen Tag. Das ist schwer. Oder zwei Tage, das ist noch schwerer. Oder drei Tage, das ist noch schlimmer. Das kann mal vorkommen. Aber früher oder später müssen wir wieder essen. Das ist unsere Verantwortung, auch wenn wir keinen Hunger haben. Nach drei Tagen wird das wohl kein Problem sein. Aber man darf sich nicht vormachen oder vornehmen, jetzt will ich mein Leben wirklich für Jesus einsetzen und ich will laufen und ich will kämpfen und ich will auf der Straße bleiben und für Jesus wirken. Ja, Sie können die ganze Nacht auf der Straße in Basel sein und zeugen. Sie werden immer Menschen finden. Frühmorgens noch mehr. Dann können Sie den ganzen Tag immer noch auf der Straße bleiben. Früher oder später müssen Sie nach Hause gehen. Und das ist die Frage, wo sind da die Grenzen? Ja? Wann? Davon wollen wir sprechen. Aber bevor wir davon sprechen, glaube ich, tut es eher Not, uns etwas zu animieren, zu ermutigen, uns wirklich einzusetzen. Denn von zu Hause aus sind wir träge. Wir sind ganz schön bequem. Sie auch? Wie weiß ich, dass Sie so sind? Weil, wie ein Mann Gottes, den ich einmal hörte, sagte, Sie sind so wie ich und ich weiß, wie ich bin und deshalb weiß ich, wie Sie sind. Ja. Ich bin ganz schön bequem, ich möchte mich lieber hinsetzen als stehen. Man fragte Churchill einmal, was dazu beigetragen hätte, dass er so lange gelebt hätte. Er sagte, er wäre nie gelaufen, wenn er hätte gehen können. Und er hätte nie gegangen, also wäre nie zu Fuß gegangen, wenn er nicht hätte stehen können oder sitzen können. Und das hätte er nie gemacht, wenn er sich hinlegen könnte. Er soll also im Bett gearbeitet haben. Sehen Sie, auch Churchill war ganz schön bequem. Und jetzt müssen wir uns animieren, einander ermutigen. Und die Schrift sagt, das sollen wir tun. Wir sollen wachsam sein, wir sollen laufen, wir sollen schnell sein. Übrigens, ich habe den Text, wer Freitagabend da war, wir hatten ja Römer 12, Vers 11 da. Seid nicht säumig im Fleiß. Und da haben wir die verschiedenen Übersetzungen kontrolliert. Und beim einen hieß es im Eifer. Und beim anderen hieß es, in dem, was ihr tut, weder das eine noch das andere ist eine richtige Übersetzung. Ich habe gefunden, das richtige Wort ist immer noch Fleiß. Es gibt zwei Wörter und diese zwei scheinen für den Übersetzer widersprüchlich zu sein. Das heißt, warum, wenn man schon von Fleiß spricht, sollte man dann aufrufen, säumig zu sein, nicht säumig zu sein? Aber genau das ist, was Paulus sagt. Beim Fleiß seid nicht unfleißig, seid nicht säumig. So kann Paulus sprechen. Er kann auch sprechen oder aufrufen, betet mit allem Gebet. So eine Art Verdoppelung, ja? Das ist hebräisches Sprechen. So spricht man gern im Hebräischen. Man verdoppelt gern, um zu betonen. Wir würden sagen, seid sehr fleißig, ja? Paulus sagt, seid nicht langsam im Fleiß. Mit anderen Worten, lasst den Fleiß vollkommenen Fleiß sein. Oder seid von ganzem Herzen fleißig. Das gilt es zu betonen. Und jetzt geht es um das Kämpfen. Ich habe Römer 13, Vers 12 gelesen. Greift zu den Waffen des Lichts. Wir haben zu kämpfen. Freitagabend hatte ich auch noch 1. Korinther 9 gelesen. Da Verse 26 und 27, wo davon die Rede ist, dass Paulus sich selbst boxt, ja, schlägt. Und da kann die Frage aufkommen, ja, sind wir wieder bei der alten Askese und bei dem alten Selbstschlagen? Nein, nein, wir sind nicht da. Wir wissen nur um unsere Verantwortung. Wir wissen, dass Jesus das von sich aus nicht tun wird. Übrigens, wenn Sie es ihm ganz überlassen, kann er ganz schön Schläge erteilen. Wer sich selbst nicht in Zucht nimmt, der wird es früher oder später gnädigerweise erleben, dass der Herr ihn in Zucht nimmt. Manchmal gibt es auch beides. Auch trotz dessen, dass wir uns selbst in Zucht nahmen, kann es sein, dass der Herr uns immer noch in Zucht nimmt. Aber wer sich selbst vernachlässigt, da wird der Herr sehr wahrscheinlich, nehme ich an, um es noch zu qualifizieren, dass der Herr, bevor er uns gehen lässt, uns noch einige Schläge erteilen wird, um uns Gelegenheit zur Umkehr zu geben. Wenn ich dann nicht höre, nun, dann wird er entscheiden müssen, ob er mich gehen lassen will, als aufgebbaren Sohn, der unheilbar abtrünnig ist, oder ob er es nochmal versuchen will. Aber Christen haben eine Verantwortung, sich selbst in Zucht zu nehmen. Wir müssen nicht immer warten, bis der Herr uns züchtigt. Ja? Wir müssen uns selbst disziplinieren. Das heißt, den Verzicht hineinbringen in unser Leben. Beim Schlafen, beim Essen, beim Genießen. Überall gilt es, eine Grenze zu setzen. Zugunsten dessen, dass Jesus Platz hat in unserem Leben, zugunsten seiner Aufgaben und so weiter. Wir müssen auf uns selbst verzichten, damit Jesus Vergnügen hat in unserem Leben. Paulus sagt, wir leben ihm wohl zu gefallen, nicht um uns selbst wohl zu gefallen. Wir gefallen uns nicht uns selbst, sondern wir sind dazu da, um Jesus wohl zu gefallen. Noch eine Stelle, Epheser 6, die bekannte Stelle, es lohnt sich, sie aufzuschlagen, wenn Sie die Bibel dabei haben. Diese spricht auch vom Kämpfen. Epheser 6, Verse 10 bis 17. Der Text beginnt so, im Übrigen, meine Brüder, oder zum Schluss, oder schließlich, nur ist das etwas irreführend. Paulus sagt mal manchmal oder beginnt manchmal so zu sprechen und dann kann er noch eine ganze Menge hinzufügen, zum Beispiel im Römerbrief. Er ist noch lange nicht am Schluss, wie einige Prediger, die sagen, zum Schluss möchte ich noch dieses sagen und dann kommt noch eine Predigt. Ja. Bei mir ist das nicht einmal so, ich komme manchmal gar nicht über die Einleitung hinaus, komme gar nicht schon zum Schluss. Das ist hier nicht gemeint. Paulus sagt nicht zum Schluss, liebe Brüder oder meine Brüder, sondern im Übrigen oder zum Rest. Und dieser Rest kann natürlich ein langer Rest sein. Im Epheserbrief ist er nicht allzu lang. Werdet im Innern gekräftigt. Werdet im Innern gekräftigt. Es geht also um geistliche Kräftigung. Das Wort hier ist das Wort für als Adjektiv Dynamis. Das kennen wir. Und die Übersetzung davon ist Kraft. nicht stark. Dafür gibt es ein anderes griechisches Wort. Die meisten Übersetzer haben hier, seid stark. Ich habe etwas genauer übersetzt. An beiden Stellen, seid stark, das sind zwei Wörter. Bei seid steht im Grundtext eigentlich werdet. Das ist wohltuend. Paulus sagt nicht, seid von heute auf morgen oder von dieser Minute bis zur anderen stark. Und wenn ich dann feststelle, ich bin nicht stark, dann kann ich schon gleich von Anfang an ein schlechtes Gewissen haben. Denn Paulus sagt, sei immer stark. Ja? Nein, er sagt das nicht. Er sagt, werde stark. Aha, das gibt mir eine Gelegenheit, etwas dafür zu tun. Ja? Werdet stark. Aber beim zweiten Wort ist es eigentlich nicht stark, sondern kräftig. Werdet kräftig oder werdet gekräftigt im Innern. Wie tut man das oder wie geschieht das? Im Herrn. Mein Inneres ist im Herrn. Mit anderen Worten, weil ich wie eine Rebe am Weinstock angeschlossen bin, beziehe ich meine Kraft von ihm. Im Herrn oder am Herrn angeschlossen soll ich stark sein, weil ich mit dem Herrn verknüpft bin, verbunden bin, darf Paulus mir zurufen, werde stark, weil die Voraussetzung gegeben ist. Ja? Ich bin schon mit dem Herrn verbunden, ich bin schon an der Kraftquelle angeschlossen, jetzt soll ich dafür sorgen, dass die Leitung frei ist, ungestört ist, aber angeschlossen bin ich. Ich muss nicht erst angeschlossen werden. Ich bin an der Kraftquelle angeschlossen. Die Kraft Jesu ist da. Jesus lebt in mir. Seine ganze Kraft, mit der er die ganze Welt schuf, lebt in mir. Ich lebe in Christus. Ich bin in ihm verpflanzt, verwurzelt. Und so bleibt es nur noch übrig, dass nichts dazwischen kommt. Werdet stark. Lasst euch stark machen, vom Herrn Jesus her, kann er sagen. Und in der Macht seiner Stärke. Alle drei Wörter hat er hier gebraucht. Kraft, Macht, Stärke. Paulus tut das gern. Im Epheserbrief einige Male. Um sicher zu gehen, sehen Sie wie hier wieder die Verdoppelung, dieses Mal dreifach. Ja? Er sagt, das dreifach ist... reicht nicht, ist sicher. Kraft, Macht, Stärke. Was ist der Unterschied zwischen Kraft und Macht? Macht heißt, dass man über etwas verfügt. Macht ist im Griechischen das Wort für Regierung. Paulus sagt, werdet im Innern gekräftigt, im Herrn und in der Macht seiner Stärke, werdet in seiner Macht gekräftigt. Mit anderen Worten, werdet stark, euch im Innern zu beherrschen. Er wird hier vom Kämpfen sprechen, mit anderen, mit Dämonen, so weiter. Aber um das tun zu können, müssen wir im Kampf mit uns selbst erst Sieger sein. Dieser Text läuft parallel mit Kapitel 3, dem zweiten Teil des Kapitels, Vers 16. Im Innern stark, mit Macht, und zwar in der Macht seiner Stärke. Die ganze Kampfrüstung Gottes sei angetan, um die listigen Methoden des Teufels widerstehen zu können. Das griechische Wort für Methode schließt ein das Wort für Weg. Das deutsche Wort Methode ist fast griechisch, nur deutsch ausgesprochen. Met heißt mit. Ode kommt von hodos. Und im Griechischen ist kein H da, nur ein kleines Zeichen, dass man ein H zum Ausdruck bringen soll, Eigentlich wird es geschrieben Odos, aber ich muss Hodos sprechen. Aber wenn das mit einem anderen Wort zusammengebaut wird, dann fällt das H weg und dann haben wir Methodos, Methode. Mit seinen Wegen, Hodos heißt Weg, Straße. Irgendein Weg, dieser Weg hier, Mattweg, ist ein Hodos. Der Feind hat Wege, Methoden, auf welchen er uns erreichen will, Mittel, mit welchen er uns umkriegen will, zum Umkippen bringen will. Und hier müssen wir wissen, wie wir dagegen ankommen können, die listigen Methoden des Teufels widerstehen zu können, damit wir nicht nachgeben. Weil unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut gerichtet ist. Wir verprügeln nicht einander. Ja? Wir verhaften nicht einander. Ja? Wir kommen nicht mit Gewalt miteinander, gegeneinander an. Unser Kampf ist nicht gerichtet gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürsten, das heißt, die erstrangig sind, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher. Wovon? Fürsten, Mächte, Weltbeherrscher. Das sind Ausdrücke, die klingen wie Regierungsausdrücke. Ja? Fürsten, Mächte, Weltbeherrscher. Aber Paulus denkt nicht an äußere Regierungen. Er denkt an Geister, böse Geister, Dämonen. Weltbeherrscher, wer beherrscht die Welt? Die Dämonen. Steht hier geschrieben. Nicht die Regierungen. Wo eine Regierung nicht unter der Aufsicht der Herrschaft Gottes steht, da steht sie unter einer anderen Herrschaft. Aber jede Regierung, wie autonom sie sich auch geben möchte, steht unter einer anderen Autorität. Normalerweise, sagt Paulus, steht eine weltliche Regierung unter der Oberherrschaft von dämonischen Kräften. Mit diesen Kräften haben wir zu kämpfen. Paulus spricht im Kontext einer antichristlichen Regierung. Und wenn wir da Schwierigkeiten erleiden, von der Regierung her, von den Oberlichkeiten her, von den Instanzen her, und da können wir bis in die kleinsten Instanzen hineingehen in der Gesellschaft. Überall, wo wir da an Wände kommen, an geschlossene Türen, da müssen wir wissen, wir haben es nicht mit Tangenten, mit Greifbaren zu tun. Ein Dämon war da im Spiel. Der hat hier seine Herrschaft aufrichten wollen. Und jetzt müssen wir mit geistlichen Waffen kämpfen. Gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit im Himmlischen. Im Grundtext steht, gegen die bösen Geistlichen, das sind nicht die Pfarrer, das sind Satan und seine Dämonen, die sind die Geistlichen. Sehen Sie, der Satan ist auch sehr geistlich. Nicht, weil er eine geistliche Haltung hat, sondern weil er ein geistliches Wesen hat. Sein Wesen ist Geist. Er ist ein Geist und deshalb ist er geistlich. Sie merken, das ist schwierig für uns nachzuvollziehen, weil wir geistlich ethisch verstehen. Das hat für uns einen Wert, aber das nicht in der Bibel. Geistlich ist nicht spricht nicht von einem Wert. Geistlich heißt nicht gut. Geistlich ist ein Beschreibungswort, das von einem Wesen, von einer Sache spricht. Es gibt zwei Arten von Wesen, Materie, materiell und, oder von Geschaffenem, Materie, Materiellem und Geistlichem. Es gibt Materielles und Geistliches. Und Satan ist nun eben ein Geist und deshalb ist er geistlich. Wie ein Geist benimmt er sich. Aber er ist böse. Wir würden sagen, er ist ungeistlich. Ja. Er ist also ein böser Geist. Und er lebt Und jetzt kommt wohl der Höhepunkt. Er ist nicht nur geistlich, sondern er wohnt noch im Himmel. Steht hier geschrieben. Er wohnt im Himmlischen. Da müssen wir offenbar auch noch unsere Denkweise, unser Vokabular korrigieren. Der Himmel ist nicht nur der Ort, wo Gott wohnt. Der Himmel ist einfach die geistliche Welt, wo alles, was an Geistern da ist, wohnt. Und Satan ist auch da. Der Raum ist sehr groß, der ist mit dieser Welt verflochten. Paulus sagt, im Jenseits, das heißt, wo wir die Dinge nicht sehen können, da ist der Feind. Und das Jenseits ist vermischt, vermengt mit diesem Raum. Das Jenseits ist hier. Als wir vorhin beteten, dachte ich, wer leitet diesen Gottesdienst? Jesus. Jesus ist Herr seiner Gemeinde. Das hat mich bewegt. Das hat mich innerlich stramm gemacht. Wie sagt man das, wenn ein Soldat, wie sagen im Englischen, irgendwas come to attention? Stramm stehen, stramm bei Fuß, ja. Das hat mich innerlich zum Strammstehen gebracht, ja. Ich merkte, Jesus ist hier. Ich habe Respekt vor ihm zu haben. Aber nicht nur ist Jesus hier, auch der Feind ist da, um das, was an Wort Gottes gesät wird, sofort wegzuholen. Jetzt kommen wir zum Schluss und wir werden bald auseinandergehen. Und wenn wir dann Amen gesagt haben oder Schlusslied gesungen haben und was immer jetzt der Punkt dieser Zusammenkunft ist, dann werden wir uns erheben. Wir werden wieder in Unordnung kommen, anstatt dieser Ordnung hier. Wir werden auf die Leute zugehen, die wir gerne noch sprechen möchten. Und dann werden jetzt andere Themen zur Sprache kommen, nicht wahr? Jetzt wollen wir vorsichtig sein. Das darf ruhig geschehen. Wir werden über die Kinder sprechen, wir werden über das Wetter sprechen, wir werden vielleicht über einen möglichen Besuch sprechen oder was in der kommenden Woche da ist oder über die Krankheit, Gesundheit und so weiter und so weiter. Passen wir auf, dass der Feind dieses nicht benutzt, um all das jetzt noch schnell wegzunehmen, was wir gehört haben. Ich werde Ihnen etwas über die Psychologie sagen. Die ist nicht ganz verkehrt. Sie hat uns gezeigt, dass wenn wir etwas lernen, dass Eindrücke im Hirn entstehen, und diese Eindrücke sind zunächst sehr schwach. Durch Konzentration werden sie vertieft. Durch Wiederholung werden sie vertieft. Wenn aber, sobald ein Eindruck da ist von etwas Gelerntem, wenn bald darauf ein neuer Eindruck kommt, dann wird dieser verwischt. Deshalb ist es so wichtig, dass ich ganz bewusst noch länger darüber nachdenke, damit die neuen, legitimen Themen, die jetzt daran kommen, nicht zu schnell dieses verwischen. Kämpfen, fleißig sein, die Liebe zu Jesus und auch zueinander zu bewahren. Wir wollen beten. Vater, wir danken dir, dass du der große Machthaber bist, der große Starke, der bei uns durch seinen Geist, durch seinen Sohn Einzug gehalten hat. Welch ein Geheimnis, welch ein Evangelium, welch ein Heil, welch eine Botschaft. Wir danken dir dafür. Wir danken dir, Vater, dass wir das gar nicht verspüren müssen, um es wahrhaben zu dürfen. Wir danken dir, Herr, dass du da bist und wir das im Vertrauen annehmen dürfen. Wir danken dir, Herr, dass du dabei bist, uns zu animieren, uns zu schieben, uns zu ziehen, uns dir nachzuziehen. Und wir wollen mitmachen, von ganzem Herzen. Wir wollen dich lieben und nichts dazwischen kommen lassen. Bewahre, Herr, unsere Liebe zu dir. Bewahre die Liebe zwischen uns und Mitgläubigen. Bewahre diese Schwestern und Brüder. Bewahre unsere Kinder, die jetzt singen. O Herr, lass sie, wo das noch nicht der Fall ist, bald zu dir finden, sobald das möglich ist. Und jetzt gib uns, Herr, noch einen schönen weiteren Verlauf dieses Tages. Lass ihn im Zeichen der Liebe zu dir verlebt werden. Amen.